Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Anja Reinhardt. Wie prägt der Umgang mit der Vergangenheit die Gegenwart und die Zukunft? Dazu schauen wir uns heute eine Ausstellung über die Bauernkriege vor 500 Jahren an und ein Theaterstück, das sich mit dem rechtsextrem motivierten Anschlag am Münchner Olympia-Einkaufszentrum vor 9 Jahren auseinandersetzt.
O partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano.
Kurz bevor Deutschland am 8. Mai 1945 von der NS-Diktatur befreit wurde, erlebte Italien schon am 25. April, also heute vor 80 Jahren, seinen Tag der Befreiung. Nachdem 1943 die Alliierten auf Sizilien gelandet waren und wenig später Diktator Benito Mussolini abgesetzt und verhaftet worden war, besetzten deutsche Truppen Nord- und Mittelitalien. Die sogenannte Republik von Salò wurde im Bürgerkrieg auch von italienischen Partisanen bekämpft. Daran erinnert das gerade gehörte Lied Bella Ciao. Am 25. April war der Krieg in Italien dann endgültig vorbei. Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat heute, am Tag der Festa della Liberazione, nochmal betont, die Werte des Widerstands müssten verteidigt werden. Rechtsstehende Politiker schweigen zu solchen Aussagen. Warum das so ist? Darüber habe ich mit der Schriftstellerin Petra Reschi gesprochen, die seit vielen Jahren in Italien lebt. Ich habe sie gefragt, wie groß die Schere zwischen dieser Aussage und denen anderer Politiker ist.
Ja, der ist natürlich sehr groß. Also mal so, dass es grundsätzlich mal die Position von Mattarella ist, nicht die von Giorgia Meloni, ne? Das ist irgendwie ganz klar. Sie versucht sich dann nur so ein bisschen wegzuducken. Und jetzt in diesem Jahr hat sie sich eben halt dann hinter dem Tod von Papst Franziskus versteckt, ne? Aber ansonsten geht es eben jedes Jahr geht es darum, ob man jetzt irgendwie sich dazu bekennt zu dem Tag der Befreiung oder ob das keine Befreiung ist. Und die ist natürlich keine Befreiung für alle, die aus dem Faschismus hervorgegangen sind, wie zum Beispiel eben halt die Partei von Giorgia Meloni.
Was ist das denn überhaupt für ein Tag in Italien? Wie wird dieser Tag gefeiert? Und was für Kontinuitäten gibt es denn eben auch in dieser Haltung, die offenbar ja auch für Meloni zutrifft?
Grundsätzlich ist es so, dass dieser Tag im Grunde bis heute leider ein Tag der Spaltung geblieben ist für die Italiener, weil der Gründungsmythos der italienischen Republik ist eben halt dieser 25. April mit dem Aufstand, eben mit diesem allgemeinen Aufstand der Partisanen, ja, die Befreiung Italiens vom faschistischen Regime und der nationalsozialistischen Besatzung. Aber in der Folge wurde es eben halt darauf reduziert, meistens, wie gerade besonders natürlich von denjenigen, die sich in der Tradition des Faschismus sehen, dass es nur dann irgendwie reduziert wurde auf die zweijährige Besatzung und eben nicht die 20 Jahre Faschismus, die nun von Italien hervorgebracht worden sind. Ja. In Italien kennt man das auch unter dem sogenannten Titel Italiani Brava Gente Mythos. Ne? Also wo die Italiener eben immer anständige Leute waren. Dieser Mythos, dass der Faschismus, der von den Italienern betrieben wurde, nur nicht so schlimm war wie der von den Deutschen, das ist irgendwie ein Mythos, der bis heute eigentlich noch von den Rechten auch weiter verbreitet wird. Und man darf nicht vergessen, dass Berlusconi die Faschisten ja bereits 1994 salonfähig gemacht hat. Und wenn wir genau hinsehen wollen, dann fällt vielleicht auch ein, dass der Faschist Almirante, das war ein Redakteur des Hetzblatts, die Verteidigung der Rasse und später Staatssekretär in Mussolinis Marionettenstaat, also Repubblica di Salò, dass der nämlich bereits ein Jahr nach Ende des Faschismus das neofaschistische Movimento Sociale Italiano gründen konnte, aus dem auch die spätere, also jetzige Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hervorgegangen ist.
Also um die Aufarbeitung der faschistischen Vergangenheit steht es in Italien, das ist kein Mythos, relativ schlecht, oder? Also es ist ja auch nicht besonders schwer, an zum Beispiel Mussolini-Devotionalien zu kommen. Dafür muss man jetzt nicht in schmuddelige Hinterzimmer gehen.
Nee, das ist sozusagen ständig präsent und gerade jetzt heute wird da irgendwie so ohne jede Probleme daran wieder angeknüpft, ne? Und das ist irgendwie schon ein großes Problem, weil Italien sich bis heute dann eben halt in zwei Teile spaltet. Diejenigen, die sich eben auf diesen, sagen wir so, antifaschistischen Gründungsmythos eben auch berufen und die anderen eben nicht, ne? Sondern sich nach wie vor auch in der Tradition, ich meine nicht umsonst lodert noch die Flamme von Mussolinis Grab in dem Parteisymbol von Giorgia Meloni. Ja. Und Salvini, die Lega, die eigentlich anfangs nicht rechtsextrem war, jetzt aber eindeutig Rechtsextreme in ihren Reihen zählt, ne? Wie diesen einen General, jetzt Mancini. Also Italien ist nach wie vor gespalten in zwei Teile. Hat sich irgendwie über die 80 Jahre gehalten, bis heute leider.
Würden Sie sagen, dass es in Italien einen Kulturkampf um die Erinnerung geht oder haben die Postfaschisten, wie sich Giorgia Meloni bzw. die Fratelli d'Italia ja auch nennen, gewonnen?
Nein, das ist nach wie vor ist es irgendwie ein Kampf zwischen zwei Seiten Italiens und der ist bis heute nicht ausgestanden, auch aus dem einfachen Grunde, weil eben halt nie wirklich aufgearbeitet wurde in Italien. Das ist irgendwie ein ungelöstes Problem nach wie vor und deswegen sind dann eben halt diese beiden Fraktionen in Italien, also sowohl in der Politik als auch im Gesellschaftsleben dann eben nach wie vor präsent und auch nicht versöhnt. Ja, das muss man auch ganz klar sehen, aus dem Grunde, wenn nichts aufgearbeitet wurde über 80 Jahre, dann kann auch nichts versöhnt werden.
Mit der Schriftstellerin Petra Reschi habe ich über die Festa della Liberazione in Italien gesprochen, dem Sieg über die Faschisten heute vor 80 Jahren. Dass der Umgang mit Rechtsextremismus auch in Deutschland immer wieder ein blinder Fleck ist, das ist schon fast ein Allgemeinplatz. Rechtsextreme Gewalt wurde oft nicht als solche benannt oder eben erst sehr spät, wie der Anschlag beim Münchner Oktoberfest 1980 oder die Morde des sogenannten NSU, für die sogar zunächst Angehörige der Opfer verdächtigt wurden. Auch die Aufklärung des Attentats am Münchner Olympia-Einkaufszentrum im Jahr 2016 verlief nach einem ähnlichen Muster. Die Münchner Dokumentar-Theatermacherin Christine Umfenbach verhandelt diesen Umgang in ihren Stücken. Gemeinsam mit der Dramaturgin Tunay Önder hat sie nun den Theaterabend Offene Wunde entwickelt, der gestern am Münchner Volkstheater Premiere hatte. Für uns war Christoph Leibold dabei.
Ich habe diese Schussflamme gesehen und eine Person von hinten, die schießt. Dann haben die Leute auch schon angefangen zu schreien.
Eine Nachbarin hat meiner Mutter geschrieben, hier gibt es eine Schießerei.
Sie hießen Hüseyin, Amila oder Selçuk. Insgesamt 9 Menschen, die im Sommer 2016 von einem rechten Attentäter am Münchner UEZ ermordet wurden. Für ihr Stück Offene Wunde haben Tunay Önder und Christine Umfenbach ausführliche Gespräche mit den Familien der Opfer geführt. Bei der gestrigen Premiere saßen einige der Hinterbliebenen im Publikum. Auf der Bühne wurden sie von 5 Schauspielerinnen und Schauspielern vertreten.
Ich bin Luise.
Ich bin Max.
Wir vertreten heute Hüseyins Geschwister.
Der Ansatz ist kein Notbehelf, weil es den Angehörigen kaum zuzumuten gewesen wäre, sich selbst auf die Bühne zu stellen. Er sorgt für das notwendige Maß an Verfremdung, das nötig ist, um den Abend vor Voyeurismus zu bewahren.
Hüseyin hat das Boxen geliebt. Sein Vorbild war Muhammad Ali.
Er ist oft mit seiner Schwester zum Krafttraining gefahren.
Durch die Erzählungen der Angehörigen über Leidenschaften, Lebenseinstellungen oder Lieblingssongs der Opfer bekommen diese ein Gesicht, werden aus der Anonymität geholt. Vereinzelt sind sie auch auf Fotos oder in kurzen Handyvideos zu sehen, die auf die schwarze Spiegelwand projiziert werden, die die ansonsten leere Bühne rückseitig begrenzt. Offene Wunde, das meint also zunächst einmal die sich nie wieder schließende Lücke, die der gewaltsame Tod geliebter Menschen im Leben derer hinterlassen hat, die diesen nahestanden. Aber Önder und Umfenbach geht es nicht nur um Einzelschicksale, sondern vor allem auch um den größeren gesellschaftlichen Kontext.
Auf seinem Rechner hinterlässt der Täter die Datei: Ich werde jetzt jeden deutschen Türken auslöschen, egal wer. So, das ist das Letzte, was er schreibt, bevor er sich zum OEZ aufmacht. Und trotzdem steht im Abschlussbericht der bayerischen Polizei, es ist nicht davon auszugehen, dass die Tat politisch motiviert war.
Die sprichwörtliche Blindheit von Politik und Polizei auf dem rechten Auge, dazu der strukturelle Rassismus, der die Aufarbeitung des Anschlags begleitet hat, das zusammengenommen hat eine schwelende Wunde gerissen, die über die individuelle Erfahrung von Schmerz und Verlust hinausreicht. Die kollektive Ohnmachtserfahrung der Opferfamilien hat Regisseurin Christine Umfenbach in vom Ensemble chorisch vorgetragenen Texten verdichtet.
Wir wissen genau, wer gemeint war.
Es sollte uns treffen, uns, die wir hier aufgewachsen sind.
Deren Großeltern, Eltern aus anderen Ländern hierher gekommen sind, zum Arbeiten. Unsere Tränen sind unsichtbar, unsere Stimmen nicht hörbar. Wir sind überrascht von unserem Misstrauen, überrascht von unserer Angst. Wir fühlen uns nicht mehr sicher. Wir spüren kalte Blicke, Blicke, die wir vorher nicht kannten.
Umfenbach findet eine perfekte Balance zwischen Dokumentation und Theatralisierung. Sie nähert sich ihrem Thema behutsam, respektvoll. Klar, es gibt immer wieder bedrohliche Musik, Aber nie sucht die Regie den grellen Effekt. Die Chorpassagen etwa sind eindringlich, aber in keiner Weise reißerisch. Am Ende dieser im besten Sinne beklemmenden Aufführung herrscht erstmal lange Stille, ehe geklatscht wird. Es fühlt sich an wie eine Schweigeminute für die Opfer des Münchner OEZ-Anschlags. Über das Gedenken hinaus ist dieser Theaterabend aber auch ein Appell. Wir alle sind aufgerufen, das Unsrige zu tun, damit die offene Wunde nicht immer noch weiter wuchert. Dass Rassismus nicht nur Menschen mit Einwanderungsgeschichte etwas angeht, hat sich zwar längst herumgesprochen, nur wirklich verinnerlicht haben diese Erkenntnis noch immer zu wenige. Im Münchner Volkstheater indes kommt die Botschaft an. Als beim Schlussapplaus die Opferangehörigen auf die Bühne kommen, hat sich auch das Publikum bereits zu Ovationen erhoben. Unübersehbar sind hier alle sehr angefasst von diesem Abend. Der ganze Saal eine Solidargemeinschaft. Das Theater als Bastion der Zivilgesellschaft. Besseres lässt sich über diese Kunstform kaum sagen.
Christoph Leibold über das Stück Offene Wunde am Münchner Volkstheater. Für den Unternehmer und Theoretiker Friedrich Engels waren die Bauernkriege der großartigste Revolutionsversuch des deutschen Volkes. Denn die Bauern wollten vor 500 Jahren nichts anderes als eine neue Gesellschaftsordnung. Und zwar auf sprichwörtlich breiter Front von Thüringen bis in die Schweiz bis ins heutige Österreich. Es gab viele lokale Brandherde. Es ist nicht einfach, die Aufstände unter einen Hut zu bringen. Einig sind sich Historiker immerhin darin, dass die Bauernkriege in die Anfänge der deutschen Demokratiegeschichte gehören. Das Landesmuseum Württemberg versucht nun eine Annäherung an die Geschehnisse im oberschwäbischen Bad Schussenried mittels historischer Objekte und künstlicher Intelligenz. Das Kloster dort wurde 1525 von aufständischen Bauern gestürmt und geplündert. Christian Gampert hat sich die Ausstellung mit dem Titel Ufruhr angesehen.
Im ersten Raum begrüßen uns 8 KI-generierte Personen. Auf großen Leinwänden flimmern Sebastian Lotzer, der im März 1525 die programmatischen 12 Freiheitsartikel der Bauern formulierte, der Bauernführer Stefan Rahl, der das Kloster Weißenau besetzte, aber auch Georg Truchseß von Waldburg, der Bauernjörg, der die Bauernaufstände mit unvorstellbarer Grausamkeit niederwarf. Diese sehr heutig sprechenden Figuren sind als Fantasy-Gestalten kenntlich und sollen das große Publikum in eine Ausstellung hineinziehen, die auch mit vielen spröden Schriftstücken und Büchern argumentiert, aber eben auch mit Waffen, Skulpturen und Kleidung. Der Bauernkrieg war die erste Widerstandsbewegung, die mit Berufung auf die Heilige Schrift eine angeblich gottgewollte feudale Ordnung in Frage stellte, die Leibeigenschaft verdammte und eigene Freiheitsrechte proklamierte. Darum ergibt sich aus der Schrift, dass wir frei sind und frei sein wollen, heißt es in § 3 der Memminger Erklärung, die in einer Auflage von 25.000 verbreitet wurde, dank des neuen Buchdrucks. Kurator Marco Veronesi.
Die Bauern im Bauernkrieg haben für Dinge gekämpft, die uns heute angehen und die wichtig sind für uns. Sie haben für mehr Teilhabe gekämpft, für mehr Mitbestimmung, für mehr Demokratie.
Der Bauernkrieg ist oft ideologisch eingespannt worden. Die DDR feierte ihn als frühbürgerliche Revolution. Die Ausstellung vermeidet jede Indienstnahme, sondern erkundet das Terrain aus dem 16. Jahrhundert heraus mit Urkunden, Porträts wie der Äbtetafel von Weißenau, großen Gemarkungspanoramen, Druckgrafiken. Auch Albrecht Dürer machte sich wie die städtischen Patrizier über die abgerissene Kleidung der lasterhaften Bauern lustig. Aber der Bauernkrieg war keine Hungerleiderrevolte oder nicht nur.
Wenn wir uns das genauer anschauen, dann haben wir zunächst mal eine Gruppe von durchaus wohlhabenden Bauern, die die Gemeinschaft in den Dörfern gebildet haben. Es waren, wenn man so möchte, die Großbauern im Dorf, die auch für die Reformation sehr empfänglich waren und die den Kampf dann in die Hand genommen haben.
Es gab aber auch Tagelöhner, die sich beteiligten, oder Handwerker aus den Städten. Und es gab durchaus Verhandlungsspielräume für die Lehensbauern, die von den Herren Zugeständnisse erreichten. Allerdings hatten die einzelnen südwestdeutschen Haufen unterschiedliche Strategien. In Weinsberg bei Heilbronn kam es zu aufsehenerregenden Bluttaten. Bei der Erstürmung des Klosters Weißenau am Bodensee dagegen ließ man die Ordensleute gehen und saß zechend an den Tischen. Die Federzeichnungen der Weißenauer Chronik des Abts Jakob Murer gehören zu den eindrücklichsten Exponaten. Sie werden auf einem Großmonitor sichtbar gemacht. Die Ausstellung versucht, auch Frauenfiguren eine Stimme zu geben. Martin Luthers Abwendung von den mordischen und räuberischen Rotten der Bauern, gedruckt in Landshut im Mai 1525, liegt in den Vitrinen. Aber im Grunde forderten die Bauern so etwas wie kommunale Selbstverwaltung. Dass sie sich bewaffneten, war an sich noch kein Tabubruch. Auch das Plündern der Klöster diente eher der Proviantbeschaffung. Die ernsthafte, grausame Gewalt kam von den Herren, zum Beispiel bei Leipheim.
Anfang April schlug der Schwäbische Bund unter seinem Hauptmann Georg von Waldburg dann doch erbarmungslos zu, sprengte mit seiner Reiterei die bäuerlichen Haufen, setzte ihnen nach, trieb sie in die Donau und metzelte sie nieder. Das war der Punkt, wo wirklich Krieg ausgebrochen war, wo es nur noch um Gewalt ging.
Die Quellenlage ist nicht gerade rosig. Die schriftliche Überlieferung kommt von den Herrschenden. Man muss die Quellen also gegen den Strich lesen, sagt der Kurator, und entscheiden, was war Propaganda, was ist übertrieben, was könnte stimmen. Die fein inszenierte Ausstellung gibt den Bauern am Ende insofern eine Stimme, als sie in einer Art Beinhaus die Relikte von Gefallenen der Leipheimer Schlacht zeigt. Zehntausende, vielleicht sogar 100.000 Menschen kamen im Bauernkrieg ums Leben. Die Geschichte geht langsam voran und wir sollten den Blutzoll des Fortschritts nicht vergessen.
Eine Ausstellung über die Bauernkriege vor 500 Jahren im Kloster Bad Schussenried, die Christian Gampert gesehen hat. Auch für den US-amerikanischen Künstler Rashid Johnson ist die Vergangenheit der Bezugspunkt seiner Malerei. Er fragt vor allem nach der afroamerikanischen Geschichte in den USA. Das Guggenheim Museum in New York widmet Rashid Johnson jetzt eine umfassende Retrospektive, was für Kunstinteressierte in Deutschland auch deswegen interessant ist, weil sie von Naomi Beckwith kuratiert wurde, die nächste Documenta in Kassel im Jahr 2027 künstlerisch verantworten wird. Andreas Roberts über die Ausstellung mit dem Titel A Poem for Deep Thinkers.
Ein 3,5 Meter großes, rostiges Fadenkreuz vor dem Haupteingang des Guggenheim Museums begrüßt die Besucher. Der Titel der Skulptur: Black Steel in the Hour of Chaos. Schwarzer Stahl in Stunden des Chaos. Eine Arbeit, die zufällig so wirkt, als sei sie in den vergangenen Wochen entstanden. Denn seit die neue Regierung in Washington ihre Arbeit aufgenommen hat, herrscht Chaos im ganzen Land. Rashid Johnsons Arbeiten sind stets verbunden mit seinen künstlerischen, musikalischen oder literarischen Vorbildern. Das rostige Material erinnert an die begehbaren Skulpturen eines Richard Serra, das Fadenkreuz an Jasper Jones Arbeiten während des Vietnamkriegs und an das berühmte Plattencover der Hip-Hop-Pioniere Public Enemy, die die Politik der Black Panther-Bewegung in die Musik brachte. Johnson, der 1977 in Chicago geboren wurde, ist ein Vertreter der Post-Black Art, einer Bewegung innerhalb der Kunst, die sich im Gegensatz zu der Black Art der 70er und 80er Jahre nicht mehr den Idealen der Bürgerrechtsbewegung verpflichtet fühlt, erklärt Kuratorin Noemi Beckwith.
Die Black Art-Bewegung war zutiefst von der Idee der Community beseelt. Von der Idee, Menschen psychologisch und emotional aufzurichten, den negativen Auswirkungen des Rassismus entgegenzuwirken.
Post-Black Art versteht sich als eine universellere Kunstrichtung, die sich zwar mit der Erfahrung seiner schwarzen ProtagonistInnen auseinandersetzt, aber ohne auf Kategorien wie Rasse oder Rassismus zurückzugreifen.
I think oftentimes an tendency in the United States to read a lot of artists.
In den Vereinigten Staaten haben wir die Tendenz, Künstler, die nicht männlich und nicht weiß sind, durch die Brille von Politik und Sozialgeschichte zu lesen. Das haben viele Künstler satt. Diese neue Generation erweitert die Kunstgeschichte um ihre spezifischen Kulturen, was sehr wichtig ist, aber sie will vor allem, dass man über ihre Kunst nachdenkt und die Materialien und die Formen, die sie benutzt, würdigt.
And forms that they use.
So benutzt Rashid Johnson Materialien, die eine besondere Bedeutung in der schwarzen Community haben. Muscheln, schwarze Seife, Haare, eingebrannte oder tätowierte Symbole, Masken und immer wieder Shea-Butter. In einem Film in der Ausstellung sieht man Johnson in seinem Badezimmer, wie er sich mit Shea-Butter einreibt. In einem anderen, wie sein Vater, er selbst und sein Sohn am Meer stehen und sich gegenseitig die Rücken einreiben. Ein intimer, fürsorglicher Moment. Die Ausstellung ist die bisher umfangreichste in Johnsons Schaffen. Sie folgt mehr oder weniger chronologisch den verschiedenen Phasen seiner bisherigen Arbeit. Von frühen Fotografien wie seinen Porträts als Menschenrechtsaktivist Frederick Douglass bis hin zu pechschwarzen Bildern aus fließender Seife und Wachs und großen Spiegeln mit weißen Aufschriften wie Run, Fly Away oder Promised Land. Gegen 2008 beginnt Johnson mit seinen eigentümlichen Wandinstallationen eine neue Form von dreidimensionalem Gemälde zu entwickeln. Einer Mischung aus Badezimmerarmatur, Bücherregal und Wandaltar mit zerbrochenen und bemalten Spiegelkacheln, einfachen Brettern oder geschmolzener Seife als Hintergrund. Eine setzt sich mit Vaterschaft auseinander. Eine Arbeit in dunklem Dielenholz mit eingebrannten Symbolen. Auf den Regalen stehen Schalen aus gelber Shea-Butter und ein aufgeschlagenes Buch mit der berühmten Fotografie eines schwarzen lachenden Jungen, der sich einen Revolver an die Schläfe hält. Es sei gut, dass die großen Privatmuseen in den USA sich dem Mandat der Trump-Regierung bisher nicht gebeugt hätten und nur noch weiße männliche Kunst zeigen, die Amerika verherrlichen, kommentiert Kuratorin Noemi Beckwith mit einem Augenzwinkern die Frage nach der veränderten Kulturpolitik in Washington. Auch das Guggenheim hat bereits zugesagtes Geld nicht bewilligt bekommen. Wir haben hier den Grundsatz, dass wir Künstler nicht zensieren und sie das Recht auf ihre eigene Stimme haben. Es ist unsere Aufgabe, dass ihre Stimme in der Öffentlichkeit Gehör findet.
Kuratorin Naomi Beckwith über den Künstler Rashid Johnson, der im Guggenheim-Museum in New York zu sehen ist. Im Opernhaus in Halle hat ein offener Hydrant für einen großen Wasserschaden gesorgt. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
Unbekannte haben in der Nacht von Ostermontag zu Dienstag einen Hydranten geöffnet. So strömten enorme Mengen Wasser auf den Bühnenbereich und unter die Bühne. Wer dafür verantwortlich war, ist unklar, so Intendant Walter Sutcliffe.
Klar, dieser Hahn von dem Hydrant geht nicht von selbst an, aber ich will nicht spekulieren genau, was das ist.
Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen. Wie groß der Schaden genau ist, lässt sich auch noch schwer einschätzen.
Da sind einige Sachen, die wir schon festlegen könnten. Zum Beispiel, wir könnten festlegen, dass unser Bühnenboden beschädigt ist. Und diese Bühnenböden waren letzten Sommer eingesetzt und kostet 100.000 Euro. Das ist jetzt beschädigt. Aber andere Aussagen, also die Information ist einfach noch nicht da.
Anfang nächster Woche soll eine Fachfirma die Schäden genauer untersuchen. Die Operhalle versucht nun, den Spielbetrieb erst einmal aufrechtzuerhalten. Mehrere Vorstellungen werden in abgeänderter Form aufgeführt. Mal hat Igor Levit eine Partitur gespielt. So sieht es das Klavierstück Vexation des Komponisten Erik Satie vor. Gestern Vormittag hatte Levit mit seiner Aufführung in der Queen Elizabeth Hall in London begonnen. In der Nacht war die Dauerperformance zu Ende gegangen. 13 Stunden dauerte die Aufführung und bis auf ein paar wenige Toilettenpausen saß Levit dauerhaft am Klavier.
Mehr schön als anstrengend,
sagte er danach. Die Aufführung war ein gemeinsames Projekt von Levit und Performance-Künstlerin Marina Abramovic, die selbst schon oft bis an die Grenze des Aushaltbaren gegangen ist. Er war der Mann hinter Jännerwein, dem Film über einen bayerischen Wilderer, der deutsche Regisseur und Kameramann Hans-Günther Bücking. Zu seinen Regiearbeiten zählen auch mehrere Folgen der Fernsehkrimireihe Wilsberg und Die Häupter meiner Lieben mit Heike Makatsch. Als Kameramann drehte Bücking zum Beispiel Solo für Klarinette, das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit und Schneeland, für welchen er unter anderem den Deutschen Filmpreis gewann. Nun ist Hans-Günther Bücking im Alter von 73 Jahren gestorben. Und zum Schluss noch eine Meldung auch in eigener Sache. Ab der Saison 2026-27 leitet der japanische Dirigent Kazuki Yamada das Deutsche Symphonieorchester Berlin. Yamada ist Music Director des City of Birmingham Symphony Orchestra. Er tritt die Nachfolge von Robin Ticciati an, der das Deutsche Symphonieorchester Berlin bis 2024 leitete. Das DSO ist Teil einer gemeinnützigen GmbH, bei der Deutschlandradio der Hauptgesellschafter ist.
Das waren die Kulturmeldungen mit Anna Kohn. Wie geht es weiter im Streit um ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine? Dazu mehr in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.